Werte Hörer, wollen zwei große Ölkonzerne tatsächlich aus Offshore-Windkraftprojekten in Nord- und Ostsee aussteigen? Welchen Notstand will ein unabhängiges Expertengremium der WHO ausrufen lassen? Und welche Tücken verstecken sich im Nachfolger des gescheiterten Gebäudeenergiegesetzes? Das und vieles mehr hatten wir in dieser Woche für Sie im Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Mit der Zweckentfremdung von Geld kennt sich die deutsche Bundesregierung bestens aus. So zum Beispiel im Falle des SVIK, des Sondervermögens für Klimaneutralität und Infrastruktur. Dieses gigantische Schuldenpaket wurde 2025 von der Bundesregierung zu 95% zweckentfremdet, indem damit einzelne Posten des Kernhaushalts finanziert wurden. Was Deutschland kann, das können andere Länder auch. 2020 zahlte die EU im Rahmen ihres Programms Next Generation, eines Corona-Aufbaufonds, knapp 580 Milliarden Euro an verschiedene EU-Länder, um sogenannte Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben und Arbeitsplätze zu schaffen. Deutschland erhielt als größter Nettozahler der EU rund 30 Milliarden. 90 Milliarden flossen nach Spanien und Italien. Spanien wiederum hat mit diesem Geld dasselbe getan wie Deutschland mit seinen Megaschulden. Es hat das Geld zweckentfremdet, um damit seine maroden Rentenlöcher zu stopfen. Michael Jäger, Präsident des Europäischen Steuerzahlerbundes, nannte Einzelheiten.
Die schlimmsten Befürchtungen von uns vom Steuerzahlerbund sind wahr geworden, weil wir mit dem Next Generation EU haben wir ein grundsätzliches Problem gehabt, weil es ja überwiegend Mittel sind, die freihändig, also letztendlich ohne Rückzahlungsverpflichtung vergeben wurden. Und es ist natürlich schon ein starkes Stück, was da jetzt passiert, weil es halt einfach eine klare Zweckentfremdung ist dieser Mittel. Und das darf eigentlich so nicht sein. Die Konsequenz ist ja erstmal, wenn Mittel zweckfremd verwendet wurden, man muss erstmal dann lückenlos den Sachverhalt aufklären. Das ist einmal das allererste, transparent aufklären. Und wir fordern natürlich vom Steuerzahlerbund auch hier strafrechtliche Sanktionen. Das heißt, wenn jemand sowas macht, ist das ja nicht in Ordnung. Das muss er schon erklären. Ist das ein strafbares Handeln? Ja, nein. Und wenn ja, muss das auch mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Und zweitens muss die EU-Kommission eigentlich diese Gelder zurückholen, weil sie nicht zweckkonform verwendet wurden. Und das ist, sage ich mal, ein ganz klarer Auftrag. Und ich muss natürlich sagen, ich bin ja auch deutscher Vizepräsident. Deutschland ist ja einer der Lügenfinanziers. Auch von der Seite ist es natürlich extrem inakzeptabel, wenn Mittel eben zweckentfremdet werden. Aber der ganze Fonds ist ja an sich aus unserer Sicht falsch aufgesetzt worden. Damals, wie das passiert ist, da habe ich mich immer erinnert, gefühlt an ein Zitat von Winston Churchill: Never miss a good crisis. Man hat natürlich Covid zigfach genutzt, um Dinge durchzupeitschen, die man so nicht durchgekriegt hätte. Ja, wir alle haben unter Covid gelitten und den Folgen natürlich. Und dann kam das natürlich sehr, sehr zurecht, ja, dass man erstmalig in dieser Form eine Schuldenermächtigung für die EU geschaffen hat. Man muss auch dazu sagen, es sind ja 750 Milliarden offiziell, aber die sind ja indexiert. Ja, und das ist ja der Witz. Wir liegen ja eigentlich bei über 800 Milliarden. Also das ist auch so etwas, was runtergegangen ist. Man hat es ja nicht gedeckt gehabt, sondern es war indexiert. Ja, und unsere Kernforderung war eigentlich, das Ganze als rückzahlbare Darlehen zu vergeben. Ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, wie wenig Mittel aus diesem Teil der rückzahlbaren Mittel abgehängt wurde. Also es sind ja 386 Milliarden waren Kredite und 338 Milliarden Euro waren ja dann Zuschüsse. Und natürlich sind Zuschüsse, ist halt wie so ein Geldregen, das ist wie ein Geschenk. Ja, und Sie müssen sich auch die Zweckbindung mal anschauen. Also wer glaubt, dass Covid an sich ausschließlich die Folgen der Corona-Pandemie bekämpft, der irrt. Man hat es ja für Digitalisierung und für andere Zwecke ja auch genutzt, weil das hat man sehr, sehr weit gefasst. Und da ist natürlich von Italien beginnend über Spanien der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und es ist halt nicht die Aufgabe, so wichtig es an sich sein mag, soziale Sicherungssysteme zu stabilisieren, mit EU-Mitteln hier national diese Lücken zu schließen. Dafür waren die Mittel nicht da. Und jetzt, wenn Sie sich den mittelfristigen Finanzrahmen anschauen, da gibt es ja auch die Überlegung zu sagen, dass man eben auch hier schon eine Ermächtigung wieder schafft. Und es sind viele Dinge jetzt in der Diskussion, wo man sagt, zur Verteidigung und da wollen wir was und da wollen wir was, europäische Schulden aufzunehmen. Und die Gefahr besteht natürlich, dass man irgendwann sagt, ja, dann brauchen wir auch eine Vergemeinschaftung der Schulden. Und dagegen sind wir ganz konsequent, also keine Eurobonds, keinesfalls sollen einzelne Länder, speziell wie Deutschland, dann für Schulden andere Länder zusätzlich haften, weil das ist praktisch unkontrollierbar, weil du ja gar keinen Einfluss hast, wie die dann die Haushaltsgebaren haben. Das lehnen wir ab und es ist die Vorstufe. Wir haben damals gesagt, die Büchse der Pandora der Verschuldung ist geöffnet worden und unsere schlimmsten Befürchtungen befürworten sich jetzt leider. Man muss das jetzt einfach einfangen und das ist jetzt die Aufgabe von der Leyen, hier im eigenen Interesse der Glaubwürdigkeit Transparenz zu schaffen, lückenlos und auch, wenn eben die Mittel zweckentfremdet wurden, diese Mittel zurückzufordern.
Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine greifen sich beide Staaten nach wie vor erbittert mit Drohnen und Raketen an. Pausen gibt es nur wenige, zuletzt eine kurze Waffenruhe um die russischen Feierlichkeiten anlässlich des Tags des Sieges über die Nazis. Ralf Bossart, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee, analysierte die aktuelle Lage.
Generell kam bei mir in den letzten Jahren der Eindruck auf, dass gegen das System Drohne nicht viele Kräutlein gewachsen sind, um es so auszudrücken. Dazu kommt natürlich, dass der russische Luftraum riesig ist. Da kann die Luftverteidigung nicht alles schützen und das zwingt zur Konzentration auf prioritäre Objekte und Räume. Das kennen wir ja schon. Der alte Fritz soll ja einmal gesagt haben, wer alles verteidigt, verteidigt nichts. Nicht prioritäre Objekte und Räume müssen halt vernachlässigt werden und angesichts des Missverhältnisses von Kräften und Raum ist auch der Verzicht auf den Schutz von Objekten, die eher Prestige wert haben als militärischen, zu verzichten. Und so ein Vorgang war eben die Maiparade auf dem Roten Platz, inklusive der zuvor beginnenden Probeparaden, die ja in der Regel mehrere Nächte vor der eigentlichen Parade stattfinden. Und das zu stören wäre natürlich ein Traum der Ukrainer gewesen. Auf der anderen Seite besitzt Russland über 110 Raffinerien, sodass auch nicht einmal von diesen alle gleichermaßen gut geschützt werden können. Jetzt, nachdem ukrainische Drohnen öffentlichkeitswirksame Schäden angerichtet haben, stellt sich natürlich die Frage, ob die militärische Führung Russlands standhaft bleiben kann. Selbst wenn politischer Druck entsteht von Politikern, die glauben, dass ihre Stadt unzureichend geschützt sei, die Russen könnten jetzt der Versuchung erliegen, ständig Luftabwehrsysteme zu verlegen, würden dann aber doch nur jeweils dem letzten Drohneneinschlag hinterherrennen und kämen wohl jedes Mal eine Nacht zu spät. In einem Luftangriffsverband aus Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern kommt immer etwas durch. Das zeigt ja auch die Gegenseite, die russischen Einschläge, auch tief in der Ukraine drin. Ich finde es umso erstaunlicher, dass uns jetzt in der Schweiz nach dem absehbaren Ausfall der Patriot-Lieferungen der Kauf ähnlicher Systeme von europäischen Herstellern beliebt gemacht werden soll, die mit Drohnenschwärmen ebenso wenig fertig werden wie die Patriot, für die wir uns aber mit 31 Milliarden Franken neu verschulden sollen. Da scheint mir doch etwas viel Augenwischerei dabei. Die ganzen Berichte über den angeblich 2029 bevorstehenden Angriff der russischen Armee auf Westeuropa legen ja die Vermutung nahe, dass es jetzt darum gehen könnte, die Ukraine noch im Krieg zu halten bis zu diesem Zeitpunkt hin, damit Russland dann mit einem Gegner schon gebunden ist und sich nicht mehr zur Gänze auf die anderen Gegner aus den Reihen der NATO-Staaten konzentrieren kann. Ich habe eher den Eindruck, es gehe manchem im Baltikum darum, im Nordosten eine neue Front zu eröffnen, allenfalls auch durch einen Angriff auf russisches Territorium. ganz im Nordosten Russlands, in der Region Pskow oder allenfalls auch durch einen Angriff auf Belarus. Das alles klingt auch nicht mehr nach Verteidigung der Ukraine, sondern hier geht es jetzt einfach nur noch darum, im ganz großen Kräftemessen einen Partner im Spiel zu halten, der vielleicht in einem zukünftigen Krieg noch nützlich sein kann und jetzt einfach durchhalten muss. Das legt jetzt aber für mich die Forderung nahe, dass wir jetzt wirklich langsam zu Gesprächen über gesamteuropäische und auch eurasische Sicherheit kommen müssen. Das hat alles mit den ursprünglichen Gründen für diesen Krieg nichts mehr zu tun.
Wie ist die aktuelle Lage an der Front?
Die Ukraine hat im Januar einige Gegenangriffe geführt, mit denen möglicherweise versucht werden sollte, die Vorbereitung zur erwarteten Frühjahrsoffensive der Russen zu stören. Sie erzielte damals im Raum Kupjansk einige Geländegewinne, aber dieser Einbruch scheint in den letzten Wochen bereinigt worden zu sein. Es ist jetzt von einem Kessel die Rede, in welchem angeblich mehrere ukrainische Brigaden eingeschlossen sein sollen. Das halte ich für etwas übertrieben. Es werden doch wohl eher Bataillone als Brigaden sein. Aber der Druck auf Kostjantynivka, je nachdem, wie sie es haben möchten, hält an und auch auf Krasny Liman. Ich denke, die Russen werden nicht locker lassen, bis die gesamte Agglomeration von Slawiansk bis Kramatorsk und Druschkivka unter ihrer Kontrolle ist. Die militärischen Operationen im Norden der Oblast Donetsk sollen wohl auch demonstrieren, dass Russland diejenigen Gebiete, die es in Verhandlungen fordern wird oder schon gefordert hat, sich auch auf militärischem Weg aneignen kann.
Das reformierte Gebäudeenergiegesetz, GEG, das in Deutschland als Habecksches Heizungsgesetz bekannt ist, wird durch das neue Gebäudemodernisierungsgesetz, GMG, ersetzt. Das alte Gesetz verlangte unter anderem, dass neue Heizungen zu mindestens 65% mit sogenannten erneuerbaren Energien laufen und massenhaft Wärmepumpen eingebaut werden sollten. Im neuen Gesetz hingegen, so schreibt es die Bundesregierung, sollen diese Punkte wegfallen. Gas- und Ölheizungen sollen erhalten bleiben und statt einer rigorosen Technikvorgabe sollen sich die Verbraucher an langfristigen CO2-Zielen orientieren. Warum diese Änderungen in Teilen gut klingen, den Betroffenen aufgrund des tückischen Inhalts aber trotzdem Bauchschmerzen bereiten werden, erklärte Thomas Brendlein, Landesvorsitzender des Bayerischen Wohnungs- und Grundeigentümerverbandes. Ist das Ganze eine politische Inszenierung?
Ja, das ist sicherlich in großen Teilen so. Vor allem, weil man ja zum Beispiel jetzt die Szenarien, die jetzt der Weltklimarat für die schlimmste Annahme der Entwicklung der Klimaziele ausgesprochen hat, ja jüngst erst runtergesetzt wurden und das hat man offensichtlich nicht berücksichtigt. Zum Zweiten hat man zwar jetzt zum Beispiel diese starre Quotenvorgabe von 65% für den Einbau von neuen Heizungen für erneuerbare Energien weggenommen. Auf der anderen Seite hat man aber neue künstliche Verteuerungen eingeführt, sodass die in verbunden mit komplizierten Verteilungsregelungen eigentlich nicht zu einer wirklichen Verbesserung führen. Eigentlich müsste diese ganze Klimapolitik und die ganzen Gesetze, die man damit macht, auf den Prüfstand gestellt werden und wirklich geschaut, ist denn das im Lichte der neuen Annahmen überhaupt noch so notwendig? Vor allem auch dann im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten, weil es kann ja nicht sein, dass wir nach wie vor versuchen, Weltmeister in allen Dingen zu werden. Es sind ja auch zum Beispiel im Bereich des Mietrechts neue Vorschriften drin. Die alten, die schon konfliktträchtig waren, wurden zum großen Teil nicht geändert, sondern sind verblieben, sodass ein Vermieter, wenn er denn da neue Heizungen einbaut, eigentlich mit einem Bein schon im nächsten Rechtsstreit ist, weil er, wenn er nur einen Fehler irgendwo macht, möglicherweise ihm die ganzen Abrechnungen für Modernisierungsmieterhöhungen oder auch Betriebskostenabrechnungen auf die Füße fallen. Also da ist sicherlich nichts vereinfacht worden, sondern es ist eigentlich weiter an der Verkomplizierungsschraube gedreht worden, sodass man als Vermieter eigentlich schon ein Freund der Mathematik sein muss, um sowas überhaupt noch vernünftig ausrechnen zu können. Das ist eine Scheinlösung, denn man muss sehen, das führt wieder zu einer Verteuerung des Heizens für die Leute. Wenn man also ausgeht, bei 10% im Eckpunktepapier war das gestanden, ausgehend von den Preisen vor dem Iran-Krieg, dass also 10% Beimischung bei einer Gasheizung 200 Euro im Jahr für ein Einfamilienhaus und 280 Euro für eine Ölheizung ausmacht. Und wenn man es dann hochrechnet, sind es bei 60% oder 100% dann mehrere tausend Euro. Vor allem dann mit den Preisen, die dann anfallen aufgrund der Krise. Und man muss noch sagen, diese Stoffe sind extrem selten da. Sie werden nicht in dem Maße produziert. Dieses Gesetz schafft höhere Nachfrage, was weiter zu einer Preissteigerung führt. Und dann heißt es ja so schön, ja, die Mieter müssen entlastet werden vor dem Vermieter. Aber es ist nicht der Vermieter, der hier Kosten treibt, sondern es ist die Regierung, die Kosten treibt und wälzt es einseitig auf die Vermieter ab, um die Mieter als mögliche Wähler nicht zu verbrellen.
Wer also trägt das Finanzrisiko?
Ja, es soll der Vermieter tragen im Wesentlichen, weil das Gesetz ja so schön schreibt, dass also dann der Vermieter bestimmte Kosten nicht auf den Mieter umlegen kann. Sei es, was die Modernisierung betrifft, sei es dann im Rahmen der Betriebskostenabrechnung, werden immer gewisse Anteile dann alleine beim Vermieter verbleiben. Das Problem dabei ist, gerade bei Bestandsgebäuden in Altstädten wie hier in Bamberg oder auch anderswo, haben sie oftmals nicht die Möglichkeit, das so komplett zu modernisieren, dass es ohne diese alten Techniken geht. Und da sind solche Eigentümer natürlich aufgeschmissen. Und das führt dann wiederum dazu, und das erleben wir in unserer Beratungspraxis vermehrt in den letzten Jahren, und es nimmt weiter zu, dass die Leute dann sagen, ja, dann vermiete ich überhaupt nicht mehr, weil ich mir diese komplizierten Gesetze nicht mehr antun will, weil ich nicht das Risiko eingehen will, dann in einen Rechtsstreit gezogen zu werden, weil ich möglicherweise die Vorgaben nicht erfüllt habe und der Mieter sagt dann, ich muss ihm Geld zurückzahlen, ich muss Investitionen machen, schreibt mir der Staat vor, ich kann sie nicht weitergeben, es amortisiert sich nicht und dann bleiben einfach viele Gebäude leer oder es werden auch keine neuen Mietgebäude mehr gebaut, weil die Leute sagen, das ist viel zu risikoreich, die Rendite kann ich mir nicht erwirtschaften. Und dann wundert sich die Regierung, warum die Mieten explodieren und warum keine neuen Mietwohnungen gebaut werden. Und dann versucht man es wieder über die Mietpreisbremse. Aber es funktioniert halt nicht, weil man es nicht ganzheitlich betrachtet.
Fällt der Name Karl Lauterbach, dann denken einige an schlechte Zähne, einige an Alkohol und viele an seine Rolle als Chefhysteriker während der sogenannten Corona-Pandemie. Da sich von Corona niemand mehr ängstigen lässt, fordert er nun, ebenso wie seine Kollegen der Pan-European Commission on Climate and Health, ein angeblich unabhängiges Expertengremium der WHO, das sich angeblich in einer Krise befindliche Klima zu einem internationalen Gesundheitsnotstand zu erklären. Der Grund? Die Klimakrise habe unter anderem Hitzewellen, Luftverschmutzung, Überschwemmungen, neue Krankheitsrisiken und Ernährungsprobleme zur Folge. Der Sicherheitsexperte Uwe Kranz sprach mit uns über die Folgen. Ist das ein symbolischer Akt?
Nein, es ist kein symbolischer Akt. Ganz im Gegenteil, es ist sehr konkurrent mit dem, was die WHO in ihrem Pandemievertrag festlegen möchte, nämlich diesen One Health Approach, wo die WHO eine Zuständigkeit erhalten soll für die Tierwelt, für die Pflanzenwelt, für die Natur, für den Menschen. Also dieser One Health Approach ist also eine Allmacht-Fantasie der WHO, die sie auch weiterhin verfolgt. Und das beste Anwaltschaftsschreiben hat ja unser ehemaliger Gesundheitsminister, Professor Karl Lauterbach, gemacht, als er regelrecht gefordert hat, dass man einen Gesundheitsnotstand ausrufen müsse wegen der drohenden Gefahr für die Umwelt. Das sind natürlich Schreckensszenarien, die man im Kopf haben muss. Das ist eine Kompetenz, wie man im juristischen Bereich sagen würde, also die Zuständigkeit, sich zuständig zu erklären. Und wenn das tatsächlich käme, das wäre unglaublich schlecht, die WHO-Kontrolle über Land- und Waldwirtschaft, über die Nutzung Wild- und Haustiere, über die Lebensmittelversorgung, dann stehen wir ja kurz davor, dass wir künftig nur noch künstliches Fleisch essen dürfen und künstlichen Fisch, der aus irgendwelchen gemahlenen Würmern und Maden und anderem Getier hergestellt wird im 3D-Drucker. Das ist ja alles schon da, es ist nichts Neues unter der Sonne. Und das ist das, was die WHO gerne möchte. Die Zuständigkeit für die gesamte Umwelt und die Ausrufung einer entsprechenden Notstandsregelung. Die internationalen Gesundheitsvorschriften haben ja schon in großen Teilen die Möglichkeit den Staaten genommen, sich tatsächlich souverän zu verhalten. In juristischen Fachkreisen, speziell im völkerrechtlichen Wesen, spricht man ja davon, dass eigentlich noch die Souveränität bestehen bleibt bei den einzelnen Staaten, weil ja jede Maßnahme, die von der WHO angedacht und angeordnet, ja noch einmal von den jeweiligen Nationalstaaten kontrolliert und umgesetzt werden müsste. Aber das ist ein Irrglaube eigentlich, weil es hat ja bei Covid sehr deutlich sich unter Beweis gestellt, dass ein einziges Husten der WHO weltweit die Regierung dazu gebracht hat, sich gleichförmig zu verhalten und die Entscheidungen, die von der WHO kamen, unwidersprochen und klaglos als die Wissenschaft in Anführungszeichen zu akzeptieren. Klimanotstand, da kann man praktisch alles reinsubsumieren, da kann man jede Maßnahme damit begründen, da kann man jede Notstandsmaßnahme anordnen. Nur jeden zweiten Tag wird Auto gefahren oder es gibt Autobahnsperren übers Wochenende. Das sind alles Möglichkeiten und den CO2-Ausstoß hat man ja alles schon mal gehabt. Ne? Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie im entsprechenden Lebensalter sind, an den autofreien Sonntag, den wir mal damals hatten, in den späten 70er Jahren. Das ist alles, was dann kommen kann und kommen wird. Da werden die Haustiere eventuell geschlachtet, weil die alle CO2 ausatmen. Das ist eine gigantische Breite, die den Machern dieses Vertrages zur Verfügung stehen. Es ist die Militarisierung der Medizin darüber hinaus. Ich habe eben schon angesprochen, die Biolabore. Was ist denn anderes als der Versuch, die Verschmelzung von Militär, Gesundheit, Sicherheitsorganisationen, internationale NGOs, Private Partnership, Expertennetzwerke, der parlamentarische Prozess spielt keine Rolle mehr. Sie können gegen die WHO gar nicht gerichtlich vorgehen. Die haben sich ohnehin permanent und von Anfang an eine Immunität zugeschrieben, die sie schützt vor allem, was sie machen. Egal, was für Folgen daraus entstehen. Und sie sind nicht gewählt, können freihändig die Entscheidung treffen, ob hier ein Notstand besteht oder nicht. Das entscheidet der Herr Tedros persönlich und völlig unabhängig und ist nicht angreifbar und ist nicht kontrollierbar. Und selbst diese Kommission, die er als eigene Anführungszeichen Kontrollinstanz im eigenen Haus hat, die hatten auch nicht gestoppt, als es darum ging, die Affenpocken als Krankheit von internationaler Bedeutung zu installieren. Die hat er dann 3 Monate, 4 Monate später wieder einfangen müssen, genauso wie er jetzt den Hunter-Virus wieder eingefangen hat. Jetzt sind sie mit Ebola aber wieder reingegangen, Gesundheitsnotstand ausgerufen, wegen 80 Toten in Kongo und in Uganda. Das sind die einzigen Fakten, die derzeit existieren. Da kann man vielleicht einen regionalen Notstand ausrufen, aber doch keinen internationalen Notstand. Wer hält denn diesen Mann auf? Keiner. Und jetzt sitzen sie wieder da, hinter verschlossenen Türen in Genf, und verhackstücken den neuen Vertrag, den sie nicht hinkriegen, weil in diesem neuen Vertrag der wichtigste Baustein fehlt. Das ist die Regelung über den Zugang zu Erregerstoffen und die Verteilung von entsprechenden Mitteln. Da geht es um viel Geld, es geht um Macht, es geht um Kolonialismus. Ist also eine internationale Machtfrage.
Dachdecker in Deutschland klagten vor allem in den Jahren 2020 und 2021 über drastischen Materialmangel aufgrund der Lockdown-Regelungen. Wenngleich die heutige Situation etwas besser aussieht, fehlt es nach wie vor an wichtigen Rohstoffen. Der Dachdecker Markus Schalldach berichtete Näheres. Die Schließung der Straße von Hormus hat dazu geführt, dass vor allem Bitumen nicht mehr einfach so lieferbar ist.
Es sind 20% der Öltransporte, die durch die Straße von Hormus geführt werden. Im Umkehrschluss bedeutet das ja letztendlich 80% werden da nicht durchgeführt. Und ich kann mir persönlich also diese Entwicklung an den Tankstellen sichtbar oder woanders mit Materialpreiserhöhung nur damit erklären, dass man einfach jetzt die Chance nutzt, wer auch immer jetzt das Geld macht, den Kunden zu schröpfen und möglicherweise durch Verknappung Preise in die Höhe treibt. Und das sind die Dinge, die uns hier täglich umgeben und die unsere Arbeit natürlich auch beeinflussen.
Wie entsteht Bitumen?
Das wird ja in einer Raffinerie aufbereitet. Der erste Schritt ist, in einer Raffinerie dann Sprit zu raffinerieren. Und die Stoffe, die danach kommen, sind eben beispielsweise Bitumen oder Asphalt, was man für die Straße braucht. Und Bitumen ist eben der Grundstoff für die Bitumen-Dachbahnen. Und wenn jetzt beispielsweise der Preis, so hat man mir gesagt, mal bei 200 Euro die Tonne lag, jetzt bei 800 Euro die Tonne liegt aktuell, dann bedeutet das schlicht und ergreifend, dass die Preise für entsprechende Produkte aus diesem Rohstoff Bitumen erheblich nach oben geschossen sind und noch weiterhin nach oben sich bewegen.
Kann man auf andere Produkte ausweichen?
Man kann immer substituieren oder anders die Dinge versuchen zu organisieren, aber bei Bitumenabdichtungsbahnen ist ein Alternativwerkstoff, ich sag mal, möglich, aber vielfach auch nicht im Sinne des Kunden, weil es ist ja so, man erstellt Angebote und die sind ja dann irgendwo beim Kunden, die werden beauftragt und auf Grundlage der Beauftragung des Kunden, wo beispielsweise eine Bitumenabdichtung vom Kunden gewünscht wurde, dann muss man natürlich auch Bitumen liefern, weil das ist vertraglich ja so vereinbart. Und alternativ, es gibt natürlich nicht nur einen Hersteller von Bitumen-Dachbahnen, es sind mehrere, aber es sind sich offensichtlich alle einig. Wenn jetzt die Preise nach oben gehen, zieht die ganze Branche mit nach oben. Man konnte ja im Januar regelmäßig nicht davon ausgehen, dass es zum Iran-Krieg kommt oder dass diese Krise sich da so zuspitzt, dass diese Knappheit oder diese künstliche Verknappung eintritt. Und man ist dann im Grunde genommen vertraglich verpflichtet, also sprich der Dachdecker, der den Vertrag mit dem Kunden also der Kunde hat beauftragt, zu dem Preis, der vereinbart ist, zu liefern und zu leisten. Und dann ist im Regelfall der Handwerker der Dumme in Anführungsstrichen und muss vertraglich zu dem Preis die Arbeit ausführen. Es sei denn, es gibt sogenannte Preisgleitklauseln. Man kann möglicherweise auch mit dem Kunden vereinbaren, dass man die Mehrkosten dann irgendwo dem Kunden auferlegt. Es sind aber immer vertragliche Grundlagen zu schaffen. Man kann nicht einfach sagen, lieber Kunde, es sind schön mit 15.000, war im Januar der Preis, aber wir brauchen jetzt entsprechend mehr Geld. So einfach ist das in unserem Rechtssystem nicht durchsetzbar. Also da gibt es einige Spielregeln, an die man sich halten muss, was sehr, sehr kompliziert ist. Man hat im öffentlichen Bauwesen, also in öffentlichen Auftragsvergaben, zwischenzeitlich sogenannte Preisgleitklauseln in den Vertragswerken mit eingebunden, sodass entsprechende Preisersteigerungen, die den Markt beherrschen, dann auch über diese Preisgleitklausel dem Kunden auferlegt werden. Also die öffentliche Hand ist dann möglicherweise verpflichtet, nach entsprechender Nachweisführung die Mehrkosten dann auch zu tragen. Und der Dachdecker ist dann, ich sag mal, an der Stelle nicht der Dumme in Anführungsstrichen, sondern realisiert seine Aufträge, seine Arbeit und hat eben den Vorteil, dass er die Mehrkosten dann auch bezahlt bekommt.
Die Ölkonzerne Total Energies und BP prüfen aktuell, aus Offshore-Windkraftprojekten in Nord- und Ostsee auszusteigen, heißt es in zahlreichen Medienberichten. Die Konzerne selbst dementieren den Gesamtausstieg. Konkret geht es um Flächen, die die Unternehmen 2023 in deutschen Offshore-Auktionen gewonnen hatten. Damals zahlten BP und Total Energies zusammen mehr als 12 Milliarden Euro für die Nutzungsrechte an Windparkflächen. Die Hauptgründe für den behaupteten Ausstieg sind stark gestiegene Kosten bei gleichzeitiger sinkender Rentabilität. Mehr Informationen gab es vom Unternehmer und Energieexperten Dr. Björn Peters.
Die Meere werden ja hauptsächlich für die Schifffahrt verwendet. Das heißt, man muss dann, wenn man dort Offshore-Windkraft haben will, schon mal die Flächen auch ein bisschen vorsortieren und bestimmte Schifffahrtswege halt frei halten. Das hat die Bundesrepublik schon vor vielen Jahren getan und hat dann bestimmte Flächen einfach in der Nordsee ausgeschrieben. Die müssen bestimmte Eigenschaften haben. Es darf also nicht zu große Wassertiefe herrschen und sie müssen einigermaßen noch erreichbar sein durch Stromanschlüsse. Und da sind eben Areale versteigert worden in den vergangenen Jahren, 2023 insbesondere, wo die große Überraschung war, dass die Bieter keinen Einspeisetarif brauchen, sondern eigentlich sogar Geld mitbringen und dem Staat sogar Geld geben für diese Flächen, weil sie sich offensichtlich erhofft haben, mit den Flächen relativ viel Geld zu verdienen. Also sie stellen da eine gewisse Anzahl von Offshore-Windanlagen hin, in der Regel also dann bei solchen Summen dann eher mehrere hundert, wo jede dann so 7 bis 10, 12 Megawatt Leistung hat. Die haben relativ hohe Volllaststunden oder rechnen sich die schön vielleicht auch nur von angeblich über 4.000. In der Praxis werden so 3 bis 3.500 Volllaststunden erreicht. Also das mal die Kapazität des Parks und dann haben sie den Windertrag. Den können Sie dann an der Strombörse verkaufen oder eben auch über langfristige Lieferverträge individuell ausgehandelt mit großen Stromverbrauchern. Und dadurch muss sich das wieder rechnen. Also, dass sich das Preisniveau eben anders entwickelt als in diesen Monatsprognosen, ist keine Überraschung. Aber das war eben schon mal eines der Themen. Jeder Vorgang, den Sie dort vor Ort machen, der benötigt natürlich Energie und deswegen ist Energie ein sehr großer, wichtiger Faktor. Auch Arbeitskosten sind gestiegen, Kosten insgesamt sind stark gestiegen. Es wurde auch genannt Lieferschwierigkeiten irgendwo. Das halte ich jetzt für nicht so plausibel, weil jedes Projekt, das jetzt abgesagt wird, und das ist ja nicht das erste, gibt natürlich auch Kapazitäten dann in diesen Markt zurück. Was natürlich auch eine Rolle spielen wird, ist, dass die Kapitalkosten gestiegen sind. Die Zinsen sind nun mal höher als noch vor 3, 4 Jahren. Und dass der Bundesverband Windenergie jetzt nachverhandeln will, eben doch Subventionen haben will für Strom, der dann allerdings leider wertlos ist, das passt ja sehr in die politische Linie des Bundesverband Windenergie. Man muss eigentlich als Bürger sehr aufpassen hier, weil die Energie, die jetzt zusätzlich produziert würde durch solche Windparks, fällt immer dann zu Zeiten an, wenn wir schon zu viel Energie im Netz haben. Diese zusätzliche Energie wird also zunehmend wertlos. Seit schon über 100 Jahren ist es bekannt, ein Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen. Also wenn Sie das erste Auto im Haushalt haben, dann hat das eine transformationale Bedeutung. Ihr Leben ändert sich dadurch. Wenn Sie aber beim vierten Auto angelangt sind, dann hat dieses Auto natürlich nur noch einen sehr geringen Grenznutzen. Und genau dasselbe passiert auch mit der Windenergie, genauso auch mit der Solarenergie. Die produzieren immer zu den gleichen Zeiten jeweils und erzeugen damit einen Überfluss, der das Preisgefüge kaputt macht in diesen Zeiten. Und es ist halt sehr ärgerlich, zu ihren besten Produktionsstunden erzielen sie die niedrigsten Preise und das belastet das Ergebnis ganz erheblich. Also insofern die Politik ein bisschen neu denken, also der unkontrollierte, ungezügelte weitere Ausbau von wetterabhängigen Stromproduzenten ist definitiv ein falscher Weg, den wir so schnell wie möglich stoppen sollten. Würde ich diese Gesellschaften zu beraten haben, würde ich Ihnen genau das sehr stark anraten, dass Sie also wirklich aus den Projekten aussteigen, bevor es zu spät ist.
Die Corona-Justiz mag aus den Köpfen verschwunden sein und medial kaum mehr abgebildet werden. Dennoch sind von ihr immer noch zahlreiche Menschen betroffen. Unter anderem Ärzte, die sich gegen die erwiesenermaßen unsinnigen Maßnahmen gestellt haben. Eine davon war und ist die sächsische Ärztin Dr. Bianca Witschel. Sie sitzt wegen des Ausstellens von Masken und Impfunfähigkeitsattesten in der Corona-Zeit nach wie vor im Gefängnis. Der Journalist und Verleger Michael Hauke hat sie in der JVA Chemnitz besucht. Wie geht es ihr jetzt?
Da muss ich wirklich sagen, ich bin erstaunt, wie stark und gefestigt sie ist. Das nötigt mir wirklich Respekt ab. Sie hat mir auch gesagt, sie weiß ja, warum sie hier sitzt. Und sie wird sich auch nicht von ihren Taten in Anführungszeichen distanzieren, weil sie wollte ja was Gutes tun. Und zu den Attesten, die sie ausgestellt hat, steht sie. Das macht sie auch stark. Ich glaube auch, dass sie aus dem Glauben heraus Kraft bezieht, aber vor allen Dingen auch, weil sie Rückgrat gezeigt hat und weiß, dass sie sich immer im Spiegel angucken kann. In Deutschland ist es ja üblich, dass nach 2/3 der Verbüßung einer Haftstrafe der Rest erlassen wird auf Bewährung. Das hat ja bei Heinrich Habich, der in Castrop-Rauxel inhaftiert war, schon nicht funktioniert. Das heißt, man hat ihn ja darüber hinaus eingesperrt. Und ich habe sie gefragt, wie es ihr denn gehen würde, wenn sie im Juli, wäre das soweit, immer noch einsitzt und ihr das letzte Drittel der Haftstrafe nicht erlassen wird. Und da hat sie gesagt, dass sie keine Bedenken hätte, dass sie dann innerlich zusammenbricht und dass sie ja weiß, warum sie hier ist. Ich habe jetzt also keine Angst um sie nach dem Gespräch, dass sie sich komplett in sich zurückzieht. Sie hat mir am Anfang einen Satz gesagt, der mich wirklich tief beeindruckt hat. Und der lautete, wenn wir es nicht schaffen, zu Frieden, Liebe und Menschlichkeit zurückzukehren, dann waren wir umsonst auf der Welt. Frau Dr. Witschel ist also voller Hoffnung, dass sich nicht nur ihre Situation ändert, sondern dass sich überhaupt dieses Umfeld, das dazu geführt hat, dass Menschen wie Sie, die Mitmenschlichkeit bewiesen haben, inhaftiert sind, dass sich das ändert. Es ist ihr von der Anstaltsleitung von Anfang an gesagt worden, dass sie als Altersrentnerin, wie gesagt, sie ist 69 Jahre alt, in der Justizvollzugsanstalt nicht arbeiten muss. Und sie verbringt die Zeit also hauptsächlich auf ihrer Zelle. Die ersten 13 Wochen durfte sie gar keinen Antrag stellen. Das heißt, sie durfte nicht in die Gefängnisbibliothek, sie durfte nicht in den Sportraum. Sie hatte, glaube ich, auch keinen Hofgang. Das heißt, die ersten 13 Wochen in der U-Haft war sie praktisch in Einzelhaft. Sie hatte zwar dann nochmal eine Zellengenossin, die psychisch sehr schwer krank war, aber im Grunde war sie die ersten 13 Wochen komplett alleine. Und jetzt verbringt sie die Zeit hauptsächlich damit, dass sie Post beantwortet und eben auch Briefe liest. Sie kriegt tatsächlich sehr viel Post in die JVA und das ist auch etwas, was ihr gut tut, weil sie merkt, sie hat diesen Zuspruch. Genauso ist es übrigens mit dem Chemnitzer Montagsspaziergang, den die Veranstalter so gelegt haben, dass er an dem Zellenfenster von Frau Dr. Witschel vorbeiführt. Sie kann die also hören, wenn die rufen Freiheit für Bianca, und sie kann sie auch sehen. Und tatsächlich können die Montagsdemonstranten in Chemnitz sie auch sehen. Das ist eine ganz rührende Geschichte. Man muss sich bei dem Richter auch Folgendes vor Augen führen. Er hat ja eine Medizinerin, die in dunkelster Nacht ein Licht für ganz, ganz viele war, zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. Und es steht ja ein neuer Prozess tatsächlich noch im Raum. Da ist gerade die Frage, ob die nächste Anklage wieder für Maskenatteste und so weiter zugelassen wird. Und dieser Richter hat 3 Monate vorher, bevor er Frau Dr. Witschel verurteilt hat, einen dreifachen Vergewaltiger auf Bewährung freigelassen. Derselbe Richter. Und da fragt man sich natürlich schon, wo die Gewichtung liegt und wie es zu solchen Urteilen kommen kann. Das macht das Ganze vielleicht nochmal dramatischer. Zumal bei Frau Dr. Witschel ja kein einziger Geschädigter präsentiert wurde. Während der Vergewaltiger eine wirklich schwerst traumatisierte Frau, also das Opfer, hinterlassen hat, gab es ja bei Frau Dr. Witschel keinen einzigen Geschädigten. Die Staatsanwaltschaft hat während des Verfahrens keinen einzigen präsentiert und trotzdem ist sie zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt worden, während ein dreifacher Vergewaltiger auf Bewährung freigelassen wird vom selben Richter.
In mehreren Orten der Niederlande gibt es teilweise gewalttätige Proteste gegen neue Asylbewerberheime und Zusammenstöße mit der Polizei. Besonders in Apeldoorn, Den Bosch und Den Haag gerieten Demonstranten immer wieder in Konflikt mit den Ordnungskräften. Es kam und kommt zu Brandanschlägen, Steinwurf, Blockaden und anderem. Über die aktuelle Stimmung in den Niederlanden informierte der Rechtsphilosoph Professor Andreas Kinneging. Wer ist dort auf der Straße?
Randalierer sind es bestimmt nicht. Es ist, sagen wir mal, die große Masse der Bevölkerung, die normalen Leute, die nicht politisch Interessierten, vielleicht auch nicht die Leute, die studiert haben. Das kann man doch eigentlich nicht Randalierer nennen. Das Problem meines Erachtens ist, dass wir schon lange zu viel regiert werden von einer akademisch geformten Klasse, die eigentlich nicht mehr weiß, was in der Bevölkerung umgeht. Eine Kollegin von Rob Jetten aus derselben politischen Partei, Frau Kaag, hat vor ein paar Jahren, als es um die Wähler einer der echten Volksparteien ging, nämlich der PVV, sich öffentlich gefragt, wer sind denn diese Leute? Und das zeigt, dass diese Politiker überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich umgeht in der gewöhnlichen Bevölkerung Hollands und es auch nicht wissen wollen. Wir bekommen mindestens 1000 Einwanderer, Migranten pro Woche dazu. Und die müssen alle irgendwie untergebracht werden, gefüttert werden. Die müssen dann, wenn sie die Prozedur durchlaufen sind, müssen die auch Unterkunft haben, ein Haus und dann Geld dazu und so weiter und so fort. Das führt zu gewaltigen Kosten einerseits, andererseits auch zu Unruhe unter der Großmasse der Bevölkerung, weil die auch gerne ein Haus haben wollen. Es ist Geld natürlich, Steuern werden immer höher. Es sind die Häuser, es geht auch darum, dass es alles junge Männer sind und dass es da auch ziemlich viel Kriminalität gibt und manchmal auch Gewalt, Vergewaltigungen und wir haben auch schon Mord erlebt. Also das Gefühl der Unsicherheit ist sehr groß, glaube ich schon.
Was sagt in diesem Zusammenhang das Verteilungsgesetz?
Das Gesetz besagt, das heißt auf Hollandisch Spreidingswet. Also früher hatten wir eine bestimmte Anzahl der sogenannten AZCs, Asylsucherzentra. Die waren dann aber, an einem bestimmten Moment waren die voll, die konnten nicht mehr vergrößert werden und dann hat die Politik gesagt, wir müssen im ganzen Lande diese AZCs haben. Und da hat die Unruhe angefangen, weil ein AZC in einer Großstadt, das geht natürlich noch, ist nicht zu auffallend, aber ein AZC-Zentrum in einem kleinen Dorf, ja, das ist sehr eingreifend für so ein Dorf und unterminiert auch so ein Dorf. Vielleicht ist noch interessanter, die Situation in Deutschland ist nicht viel anders hier, dass die Politik überhaupt nicht versteht, was die Stimmung im Lande ist. Wie ich sagte, genauso wie in Deutschland, da hat man auch das Gefühl, dass die etablierten Parteien keine Ahnung haben, was denn eigentlich im Land vorgeht. Man sieht natürlich, dass die AfD wächst, aber man hat überhaupt kein Interesse daran, zu analysieren, wie das kommt. Und bei uns ist das wirklich überhaupt nicht anders. Ich sage immer, Holland ist in vielerlei Hinsicht eigentlich ein Bundesland und die Entwicklungen, die man in Deutschland sieht, die sieht man immer auch bei uns.
Erfahrene und aufmerksame Medienkonsumenten wissen, dass Politiker viel Unsinn reden, wenn der Tag lang ist. So tut es nicht Wunder, dass ein Großteil des Unsinns, der vor allem Bundespolitikern durch die Zähne fliegt, im virtuellen oder analogen Äther verpufft, ohne größere Aufmerksamkeit zu erregen. Doch es gibt Sätze, die sich im kollektiven Gedächtnis derart festgesetzt haben, dass sie auch Jahre später zitiert und diskutiert werden oder als besonders großer Moment in die Geschichte eingehen. Positivbeispiele wären John F. Kennedys »Ich bin ein Berliner« und Michail Gorbatschows »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben«. In die Top 10 der Negativbeispiele gehören zweifellos Angela Merkels »Wir schaffen das« und ihr resignativer Folgesatz »Jetzt sind sie halt da«. Das große Lexikon der unvergesslichen Rhetorikpanzer in der deutschen Politik wurde am 7. Mai um eine weitere Äußerung bereichert. Die Bundesministerin und SPD-Vorsitzende Bärbel Baas antwortete auf eine Frage der AfD im Bundestag, Zitat, »Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein«, Zitat Ende. Darüber sprachen wir in 1820 mit Jörg Sator, dem ersten Vorsitzenden der Essener Tafel. Wie groß ist der aktuelle Zulauf?
Von uns bekommen wöchentlich ca. 5000 Menschen eine Tüte Lebensmittel, eine große Tüte Lebensmittel. Zusätzlich versorgen wir noch ca. 100 soziale Einrichtungen dieser Stadt. Fängt an mit der Bahnhofsmission, Heilsarmee und alle anderen, die sich mit Obdachlosen und Drogensüchtigen beschäftigen. Das sind 100 Einrichtungen, ca. 100 Einrichtungen, die von uns auch Lebensmittel bekommen. Das heißt aber im Einzelfall manchmal nur ein Apfel oder ein belegtes Brötchen, also nicht eine volle Tüte. Volle Tüte bekommen ca. 5000 Menschen pro Woche. In den letzten Jahren immer mehr Rentner, seltsamerweise relativ wenig Familien mit Kindern. Das hat aber auch damit zu tun, dass sich in den letzten Jahren einiges geändert hat, wie was zum Beispiel die Verpflegung in Kindergärten und Schulen angeht. Dieser sogenannte offene Ganztag, in dem die Kinder nachmittags was zu essen bekommen, und denen, wo die Eltern die Leistungsempfänger sind, keinen Beitrag bezahlen müssen. Dadurch hat sich das vielleicht ein bisschen gewandelt. Ich will nicht sagen, dass es Deutschland besser geht, aber es hat sich bei den Familien mit Kindern so ein bisschen gewandelt und ist mehr in Richtung Rentner und Alleinerziehende gegangen. Man hat natürlich Empfinden. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel in keinem Land in Europa die Arbeitsaufnahme bei den ukrainischen Flüchtlingen so gering ist wie in Deutschland. Das liegt einfach daran, dass in Deutschland zu wenig Sanktionen im Bereich der Sozialleistung passieren. Wenn ich die Leute nicht stärker anrege, vor allen Dingen mit Sanktionen, eine Arbeit aufzunehmen, machen die das nicht. Ja, und ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt, aber es ist Fakt, dass in Deutschland sehr, sehr viele Menschen einfach Arbeit nicht aufnehmen wollen. Und mit dem Beweis haben wir angetreten oder ist angetreten worden in einigen Bundesländern, vor allen Dingen im Osten haben ja einige Landräte die Arbeitspflicht wieder eingeführt. Das heißt, die haben Leute, die Sozialleistung beziehen, das gibt der Gesetzgeber ja her, dazu gezwungen, irgendwelche Arbeiten aufzunehmen. Wenn die Leute dann auf einmal arbeiten mussten und dafür nur 1,50 Euro eine Stunde bekamen, haben die sich schnell überlegt, auch eine richtige Arbeit aufzunehmen. Wenn ich so und so morgens aufstehen muss und muss arbeiten gehen, dann kann ich das auch für Mindestlohn machen oder für etwas mehr als Mindestlohn statt für 1,50 Euro. Der Beweis ist ja da. Die Zahlen stehen ja da. Und die Zahlen, dass, wie gesagt, in Europa die Arbeitsaufnahme der ukrainischen Flüchtlinge deutlich höher ist als in Deutschland, sind ja da, die Zahlen. Das will nur keiner wahrhaben.
Was ist nun dran an Frau Baas' Aussage?
Ist absoluter Quatsch, was die Frau Baas da von sich gegeben hat. Wir haben also durch die EU-Öffnung natürlich einige Freizügigkeiten, die Sie ja Gott sei Dank nicht haben. Aber zum Beispiel, wenn ich sehe, wie viele bulgarische und rumänische Leute hier nach Deutschland geschleust werden, wo eine Menge von Kindern mit aufgeführt werden, die zum Teil gar nicht existieren, die sind nicht kontrolliert, es kann gar nicht kontrolliert werden. Die Leute werden dann hier nach Deutschland geschleust, kriegen eine Scheinselbstständigkeit, diese aufstocken mit Bürgergeld bzw. Grundsicherung. Und wenn das kein Einschleusen ist, die Menschen, die da hier hinkommen, die können gar nichts dafür. Das sind die, die sie einschleusen, die sie hier hinholen, die sie ausnutzen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe Menschen, die hinkommen. Versuchen Sie mal aus Spaß einen Flixbus zu buchen von Berlin nach Kiew, sonntags oder samstags. Den kriegen Sie nicht. Es gibt nämlich eine ganze Menge Menschen, die kommen nur hier nach Deutschland, haben hier eine Adresse und sind letztendlich in ihrer Heimat. Oder wie viele machen Urlaub im Iran, Irak und in Syrien und haben hier einen Asyl beantragt? Das ist ein absolutes Unding. Es gibt ja mittlerweile einige, die da ein bisschen aufpassen, einige Länder, und dann da streichen dürfen. Ich verstehe jeden, der vor Krieg oder vor sonstigen Dingen flüchtet. Das verstehe ich. Aber ich verstehe den Staat nicht, der diesen Leuten mit einem Silberröhrchen den Zucker hinten reinbläst.
Das Tech-Unternehmen Palantir ist wie kaum ein anderes international agierendes Unternehmen geheimnisumwoben und wird vor allem von Kritikern des Transhumanismus und des Überwachungsstaates genau beobachtet. Wie Palantir mit wem und warum kooperiert, das besprachen wir mit dem Chemiker, Unternehmer und Autor Leo Keller.
Palantir ist eben erst seit ganz kurzem an der Börse und hatte davor bewusst die Aufmerksamkeit von sich abgelenkt, weil es eigentlich immer klar war, dass Palantir etwas macht, das man eigentlich nicht will, das gemacht wird, nämlich Daten zu verknüpfen, die eigentlich eben nicht verknüpft werden sollten und deswegen in verschiedenen Datensilos lagern. Also Palantir ist auf diese Art und Weise der geheime Schlüssel, um das Wissen zu generieren, das eigentlich laut Datenschutz in ganz vielen Bereichen nicht generiert werden darf. Mit dieser DNA wollte man natürlich nicht lange Zeit schon Aufmerksamkeit erzeugen, weil das hätte die Auftragsakquise massiv erschwert. Jetzt haben sie die Aufträge, sind sie überall quasi absolut matchentscheidend für die Behörden und deswegen können die meisten nicht mehr zurück und deswegen konnten sie es auch wagen, jetzt an die Öffentlichkeit und an die Börse zu gehen. Und jetzt sind sie sehr explizit. Das ist deutlich. Keine Firma hat bis anhin quasi ein gesellschaftspolitisches Konzept, das gewisse Fachleute als Technofaschismus bezeichnen, veröffentlicht. Das haben Parteien gemacht. Palantir ist eine Firma, die sagt, wie sie meine, die Gesellschaft organisiert sein müsste, nämlich geleitet durch Technologieexperten wie Palantir und seine CEOs und Inhaber wie Peter Thiel und Alex Karp. Palantir wurde gegründet mit dem Versprechen, dass das, was am 11. September 2001 geschehen ist, nicht mehr geschehen kann. Damals wurde klar, Amerika hatte alle Daten über diese Leute. Nur waren diese Daten in ganz verschiedenen Datensilos verborgen und man konnte sie nicht zusammenbringen. Und Palantir hat gesagt, wir helfen euch, alle diese verborgenen Datenschätze zusammenzubringen und auszuwerten. Das war etwas, was zu jedem Zeitpunkt klar war, das ist unmöglich, weil diese Datenbankvereinigungen, die sind immer wieder gescheitert und Palantir hat ein Technologiekonzept weiterentwickelt, das es damals gab, das heißt Semantic Web Technology. Diese Technologie haben wir auch verwandt, aber Palantir hat explizit die nicht öffentlichen Daten miteinander verknüpfen wollen und wir bei NetBreeze haben nur öffentlich verfügbare und also in dem Sinn veröffentlichte Daten auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Websites. Palantir hat dann auch die E-Mails bekommen von NSA und so, also alle die nicht öffentlichen Daten und haben damit im Prinzip den Schlüssel zum gigantischen Wissen eröffnet, das bis dahin gar nicht verfügbar war. Es ist insofern eben nicht trivial, weil das, was sie bei StudiVZ 2004 veröffentlicht haben, das ist eigentlich niemandem mehr zugänglich. Auch Ihnen nicht, oder? Und deswegen kann Palantir, wenn StudiVZ diese Daten jetzt zur Verfügung stellt, das sind dann Datenbanken, ich nehme an, die gibt es überall nochmal, die sind etwas wert, dann ist es eben möglich. Und das heißt, Palantir kann ein Bild generieren, das, ich sage es mal, heutigen Menschen, auch heutigen Firmen, die die öffentlich zugänglichen Daten nutzen, nicht mehr zugänglich sind. Also sie können wirklich ein umfassenderes Bild generieren, das sonst niemand kann. Also in der Schweiz können sie es nicht tatsächlich. Palantir hat in der Schweiz auf Granit gebissen und ist sehr erbost darüber, dass man das jetzt veröffentlicht hat und zieht gegen die Zeitung, die das genau recherchiert hat, auch gezeigt, was sie alles unternommen hatten, um in der Schweiz reinzukommen, ziehen die jetzt vor Gericht mit einer Milliardenklage. Aber in Deutschland dürfen sie, in Hessen dürfen sie. Also es gibt eine ganze Reihe von Bundesländern, die arbeiten direkt mit Palantir zusammen. England arbeitet im ganz großen Stil mit Palantir zusammen. Viele Firmen arbeiten mit Palantir zusammen. Also nein, Palantir ist kein US-Gewächs, das nur in den USA etwas machen kann. Palantir kann heute in ganz vielen europäischen Ländern mit den Sicherheitsbehörden intensiv zusammenzuarbeiten. Deswegen sind sie jetzt heute auch so bewusst öffentlich, weil sie wollen Werbung machen, oder? Mit dem Slogan, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, dann wisst ihr immer alles, dann seid ihr immer vorbereitet und es wird euch nichts geschehen, was ihr eigentlich hättet wissen können.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute Abend um 20.05 Uhr spricht Thilo Bode über seine Zeit als Geschäftsführer bei Greenpeace Deutschland. Wir hören uns wieder zum Wochenrückblick am 30. Mai. Bis dahin machen Sie's gut. Ihr Robert Mayer.